Es begrüßt Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb an Jutta Engert. Folgendes Thema haben wir heute für Sie vorbereitet, was Teenager bewegt und Eltern wissen sollten. Sie haben die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen, das, was Ihnen unter den Nägeln brennt oder was Sie auf dem Herzen haben, sich auch in dieser Sendung zu beteiligen. Nach einem ersten Teil, wenn wir einige Fragen besprochen haben, dann lade ich Sie ein und gebe an dieser Stelle auch die Hörernummer durch. Nun ja, es ist nicht einfach, in einer medialen Gesellschaft heranzuwachsen, die Jugendlichen die Sexualität meist nur als früh zu konsumierender Spaßfaktor verkaufen will, frei nach dem Motto, und wenn's nicht klappt, dann sucht ihr halt den, die oder das Nächste. Wie sollen Jugendliche in ihrer ohnehin schwierigen Reifezeit zu einer persönlichen Identität finden, wenn bestimmte Gruppierungen massiv propagieren, dass alle sexuellen Spielarten von Homo über Bi oder Trans doch genauso erstrebenswert seien und das Geschlecht eine rein soziologische Angelegenheit sei? Wir dagegen wollen in der kommenden Stunde fragen, wie der Weg zum Mann oder Frau sein durchaus glücklich sein kann. Wann Sexualität oder vor allem auch wenn Sexualität eine kostbare und eine erfüllende Gabe ist und als solche auch geachtet wird. Wir wollen fragen, welche Fähigkeiten und Voraussetzungen im Persönlichkeitsprofil des Einzelnen wichtig sind, um später einmal eine stabile Partnerschaft und Familie gründen zu können. Denn dieser Wunsch nach einer glücklichen Partnerschaft steht unter Jugendlichen nach wie vor ganz oben auf ihrer Wunschliste. Ja, nun, wir als Eltern beispielsweise denn den heranwachsenden Kindern nun dabei auch tatsächlich helfen? Wie können Eltern mit ihren Teenagern im Gespräch bleiben und ihnen wirklich auch tragfähige Werte vermitteln? Und nicht zuletzt, wie können auch wir als Eltern die Nöte unserer Sprösslinge wahrnehmen und ihnen auch Wertschätzung vermitteln? Zu all diesen Fragen haben wir als Referentin eingeladen Ute Horn, die ich ganz herzlich aus Krefeld jetzt begrüßen darf.
Ja, guten Tag, Frau Engert.
Grüß Sie. Ja, und wer, wenn nicht Sie, könnte uns auf viele dieser Fragen Antworten geben, denn Sie sind Mutter von 7 Kindern, 5 eigenen, 2 Adoptierten, ausgebildet als Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Sie haben viele Bücher geschrieben über Kindererziehung, über Partnerschaft, über Sexualität. Eben ein Buch unter anderem zum Thema Baustelle Erste Liebe, ein Buch für Teenager, ein Buch für Eltern. Und Sie haben auch die Krisen in Ihrem Leben verarbeitet und auch daraus Bücher sind daraus entstanden. Wie kann man auch Krise als Chance verstehen? Zuletzt ist auch ein neues Buch in Arbeit. Und das Interessante an diesem Buch, was uns heute beschäftigen wird, ist, dass Sie es auch mit einem Ihrer Söhne zusammengeschrieben haben und dass Sie auch seit Jahren Referentin sind und mit diesem Thema, eben mit dem Thema, was Teenager bewegt und Eltern wissen sollten, auch in die Schulen gehen, dort Seminare anbieten und ja, einfach den Mut haben und das auch Ihnen weiter zu vermitteln, was Sie in Ihrer Ehe, in ihrer Partnerschaft mit ihren Kindern erlebt haben und was einfach auch tragfähig ist. Ja, schön, Frau Horn. Jetzt ist es natürlich so, dass alle, die Kinder haben, auch wissen, dass Aufklärung auch ein Teil des Lehrplans ist in der Schule. Und Schulen sind da natürlich, haben es da auch nicht einfach wie Eltern auch. Es ist einfach ein heikles Thema, ein heißes Eisen. Und manchmal ist man froh, wenn man das dann an andere delegiert und einfach die Verantwortung ein Stück weit abgeben kann oder sich einfach auch Hilfe von Referenten holen kann. Das tut die Schule ja auch nicht selten. Aber es kann dann eben auch sein, dass solche Veranstaltungen mit dem Verteilen und dem technischen Einüben von Kondomen endet. Da bleibt nicht selten auch ein so fader Nachgeschmack. Soll denn das nun wirklich alles gewesen sein, was Teenager zu diesem Thema bewegt? Welche Fragen treiben denn nun die Jugendlichen wirklich um, wenn es um diese ganze Angelegenheit geht, der in ihnen erwachenden Sexualität, der Frage danach, wann muss ich denn eine Beziehung führen und wann ist Sexualität eigentlich sinnvoll, muss ich mich dem Druck der Gesellschaft und dem Gruppendruck aussetzen? Wie kann ich eigene Wege gehen? Können denn solche Fragen überhaupt im Rahmen eines Seminars, das Sie dann an Schulen anbieten, aufgegriffen werden? Wie reagieren denn Jugendliche, wenn ich mir einfach mal vorstelle, da steht so eine Klasse, eine Horde von 15, 16, 17-Jährigen vor Ihnen und Sie nun als gestandene Mutter von 7 Kindern, als Buchautorin, einfach auch schon in einem reiferen Alter, werden Sie da ernst genommen? Sind die Jugendlichen dann irgendwie dankbar und auch aufnahmefähig für das, was Ihr Anliegen dann auch ist?
Ja, also man muss natürlich sagen, dass wenn ich dann in so eine Klasse komme oder jetzt, ich bin gerade wieder zurückgekommen aus Detmold, wo ich einmal vor 90 Schülern gesprochen habe und einmal vor 120 Schülern, dann sind dann halt 4 Klassen eines ganzen Jahrganges in der Aula vor mir, geht es natürlich primär darum, dass ich Wissen vermittle. Aber es ist so, dass ich immer wieder die Gelegenheit gebe im Vorfeld, meistens geht das ja über den Religionsunterricht, den Ethikunterricht oder den Biologieunterricht, bitte, dass die Lehrer die Schüler fragen, könnt ihr anonyme Fragen zusammenstellen und ich schicke die dann der Frau Horn im Vorfeld. Und das ist oft ganz spannend, weil an dem Tag selber so knifflige Fragen zu stellen, ist natürlich schwierig, weil sie dann auch Angst haben, dass man über sie lacht. Manche sind auch noch zu schüchtern, manche wollen eigentlich erst nur hören, was ich auch natürlich respektiere. Und so kommen dann halt manchmal längere Listen, also jetzt waren gerade wieder 3,5 Seiten Fragen. Und das, was sie schon sehr stark umtreibt, ist, dass sie uns als Ehepaare beobachten und sagen, ich würde ja gerne heiraten, aber warum streiten sich meine Eltern so viel oder warum gibt es heute so viele Ehescheidungen? Warum ist es so schwer, das heute zu leben? Und dann ganz konkrete Fragen, wie kann man denn heute diese Krisen umschiffen? Wie kann man eine gesunde Freundschaft bauen? Welche Rolle spielt die Religion, war auch zweimal gefragt jetzt. Sollte man lieber einen Partner sich suchen mit gleichen Interessen oder unterschiedlichen Interessen? Was sind die meisten Probleme in Partnerschaften? Kann eine Ehe ohne festes Vertrauen bestehen? Also ganz konkrete Fragen, die sie umtreiben. Und dann mache ich es so, dass ich mein Seminar erst mit Ihnen durchgehe. Also das ist sehr spannend mit Fragebogen, mit Gruppenarbeit. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation. Wir diskutieren auch miteinander, gerade die Argumente, was spricht dafür, was spricht dagegen, mit dem Ausleben der Sexualität zu warten, bis man den Menschen kennenlernt, mit dem man auch Ehe und Familie sich vorstellen kann. Und im Anschluss daran sage ich dann, ihr habt mir im Vorfeld Fragen gestellt, anonyme Fragen, und ich gehe die jetzt nacheinander durch. Ich habe mich dann darauf vorbereitet und dann sage ich die Frage und dann sage ich meine Antwort dazu. Und im Nachhinein ist es oft noch so, dass ich sage, und wer jetzt noch eine persönliche Frage hat, die hier den Rahmen sprengen würde, der ihm aber unter den Nägeln brennt, ich bin jetzt noch eine halbe Stunde, Stunde da. Meistens ist dann noch eine Pause hinterher. Und dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Und das wird auch oft genutzt, dass sowohl Jungen wie Mädchen hinterher mit ihren ganz konkreten Fragen aus ihrer Situation dann zu mir kommen. Was auch sehr schön war, zum Beispiel ein Junge sagt, ja, ich frage Sie das jetzt. Wir haben also unsere Beziehung nicht öffentlich gemacht, weil ich habe das bei anderen gesehen, die haben erklärt, wir sind jetzt ein Pärchen. Und die wurden immer gehänselt und an die Strafe wurde was geschrieben und so. Und deswegen halte ich das ganz bewusst für mich und es weiß gar keiner, ja. Also interessant, wie die Jugendlichen selber für sich schon beobachten und dann auch Wege finden, wie sie das für sich vielleicht leben können.
Gibt es denn eigentlich auch viele noch, die eben gar keine Beziehung führen, aber eben darunter leiden, weil sie meinen, um dazuzugehören, muss ich doch jetzt auch einen Freund haben und naja, die ganze Palette, die sich dann da anschließt, eben, wie sieht es aus mit Sexualität? Gibt es auch solche Jugendliche, die sagen, nein, eigentlich möchte ich das nicht und helfen Sie denen auch oder wie äußern sich die
ja,
oder gehen die eher so unter?
Ja, also ich betone immer sehr stark, weil ich sage, lebt kein Leben in der Warteschleife. Also ihr seid auch wertvoll, wenn ihr keinen Freund habt oder keine Freundin habt. Man braucht nicht, um wertvoll zu sein, eine Beziehung. Und ihr könnt jetzt Dinge machen, die ihr später nicht mehr machen könnt. Ihr könntet jetzt Praktika machen, ihr könnt ins Ausland gehen, vielleicht eure Sprache intensivieren, ihr könnt noch ein Musikinstrument lernen oder was weiß ich, eine Ausbildung zum Schiedsrichter machen beim Handballverein oder, wo du dann, wenn du dann eine feste Beziehung hast, nicht mehr so viel Zeit für hast. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig, sie stark zu machen, dass sie selber ihren Wert entdecken, ihre Stärken entwickeln, an ihren Schwächen arbeiten, was ja dann auch letztendlich die beste Voraussetzung ist für stabile Beziehungen. Und mein Ansatz ist, dass ich ihnen erzähle, Also du bist jetzt hier an einem bestimmten Zeitpunkt und wie soll dein Leben in 1, 2, 3, 5 Jahren aussehen? Also was ist das Ziel? Und dass es zu jedem Ziel auch Wege gibt, die wir gehen können. Und ich kann jetzt schon ganz viel dafür tun, dass meine spätere Ehe Stabilität hat, nämlich, dass ich jetzt zum Beispiel darauf achte, dass ich eine reife Persönlichkeit werde, dass ich die Fähigkeiten, die mir vielleicht nicht von Natur aus in die Wiege gelegt sind, dass ich die entwickle. Also zum Beispiel, was ganz wichtig ist, Kommunikationsfähigkeit, dass ich mich ausdrücken kann, dass ich sagen kann, was in mir ist und fair zu streiten. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz elementar wichtig sind, damit Freundschaft gelebt werden kann. Und wenn ich jetzt feststelle, oh, ich gehöre zu den großen Schweigern, ich schaffe das in der Klasse noch nicht mal, mich zu melden, dann sage ich Ihnen so, und heute ist der Tag, an dem du eine Entscheidung treffen kannst, dass du nicht mehr so bleiben willst, dass du nicht mehr jeden Tag sagst, ich melde mich nicht, ich habe Angst, ich bin schüchtern. Ihr seid jetzt in einem Alter, wo ihr die Weichen stellen könnt und wo ihr ja auch später dann eine Lehrstelle suchen wollt. Ihr wollt eine Arbeitsstelle haben, jetzt vielleicht auch einen Ferienjob. Und da müsst ihr einfach hingucken, wer bin ich? Was kann ich, was kann ich nicht? Das müsst ihr zum Ausdruck bringen können und das kann man trainieren, weil Fähigkeit heißt, ich kann es trainieren. Und da ist das total schön, wenn man dann so in den einzelnen Augen sieht, oh ja, da hat sie mich wirklich erwischt, das ist so. Und ihnen einfach Mut zu machen, wirklich selber erstmal Persönlichkeit zu werden, bevor ich mich auf den anderen einlasse. Also erst ich werden und dann vom Ich zum Du.
Aber Persönlichkeit werden, das ist sicher ein Schritt, der natürlich, man kann jetzt nicht aus dem Apfelbaum einen Birnbaum machen, der erfordert ja dann auch eine Begleitung. Also wenn Sie damit nach Hause gehen und eben aber nicht das stabile Elternhaus haben, dann stelle ich mir das auch schwierig vor.
Ja. Das ist richtig, wobei ich Ihnen dann Mut mache auch, also wir lernen ja eigentlich alle vom Vorbild. Ne? Es gibt ja auch diesen Satz, Kindererziehung ist zwecklos, Kinder machen alles nach. Und insofern, wenn jetzt mein Wunsch auch ist, wenn wir nochmal von den Zielen ausgehen, ich würde auch gerne später heiraten. Und Sie haben recht, in der Teenagerzeit glauben Sie noch alle daran, dass Sie den Partner fürs Leben finden oder sagen wir mal die meisten und dass Sie mal heiraten. Das ist ein ganz tiefer Wunsch in uns hineingelegt und ich denke, das ist auch von Gott so, weil Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und diesen Wunsch hat er in uns hineingelegt. Wie es dann, wie das Leben weitergeht, ist dann eine zweite Sache, aber der Wunsch ist erstmal da. Und von daher ist auch die Frage jetzt, wie kann ich, wenn ich von zu Hause her nicht so begleitet werde, trotzdem diese Fähigkeiten entwickeln? Und ich sage dann oft, ihr könntet zum Beispiel mit einer Freundin üben oder vielleicht habt ihr eine Patentante oder eine Großmutter, die Zeit hat oder einen Großvater, der euch sehr stark geprägt hat. Ihr könnt jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Elternhaus groß werdet, wo ihr das nicht natürlicherweise schon lernt, dass ihr dann gar keine Chancen im Leben habt. Ihr müsst euch nur dann gute Vorbilder suchen, wo ihr sagt, genauso wie die das machen, das finde ich klasse. Und das ist auch eine Frage immer, die ich stelle. Habt ihr Vorbilder für gute Ehen? Habt ihr Vorbilder für Freundschaften, wo ihr sagt, ja, genau so würde ich das gerne machen?
Ja, wenn Sie das schon ansprechen, dann dann nennen wir doch mal einfach so einen kleinen Basischeck. Also welche Fähigkeiten, welche Voraussetzungen sind denn einfach auch nötig, damit junge Menschen, wenn ihnen das denn auch schon so ein Anliegen ist, eben auch später einmal eine stabile Partnerschaft führen zu können, welche Fähigkeiten brauchen sie denn? Denn wir müssen ja auch sehen, ja, in welcher Gesellschaft leben sie. Also ja, Sie haben, glaube ich, in Ihrem Buch auch irgendwo an einer Stelle geschrieben, für alles braucht man eigentlich auch einen Schein oder man muss etwas zuerst eigentlich erlernen, bevor man es ausüben kann. Ja, zum Beispiel, wenn ich Auto fahren will, ist es eigentlich ganz klar, dass ich dafür einen Führerschein brauche. Da würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, nö, kannst du doch auf Probe machen oder kannst doch so mal losfahren. Das gefährdet ja den Menschen selber und die einfach alle Verkehrsteilnehmer genauso. Also es ist ein gewisser Schutz, es schützt unser Leben eben auch vor Missbrauch im Straßenverkehr und bei anderen Dingen ist es ja nicht anders. Und dann ist es ja nun einfach auch so, dass unsere heranwachsenden Kinder einfach in einer sexualisierten Gesellschaft, in einer übersexualisierten Gesellschaft aufwachsen. Sie haben da viele verzerrte Vorstellungen und Darstellungen in Sachen Liebe, Freundschaft und Sexualität, was ständig über die Bildschirme flattert, dass es immer alles nur darauf fokussiert wird, als wäre bestünde Liebe eben nur aus Sexualität und als wäre es immer nur wunderbar und wenn es nicht mehr klappt, dann halt der Nächste. Ja, und das sind einfach auch völlig falsche Vorstellungen, die da so rüberkommen. Insofern Frau Horn, wie sieht denn so ein Basischeck aus? Was geben Sie den Jugendlichen damit auf den Weg? Welche Fähigkeiten fragen Sie denn da ab?
Ja, also ich teile sie immer in 9 verschiedene Fähigkeiten ein. Also das erste habe ich schon angeschnitten, die Kommunikationsfähigkeit. Und ich habe das selber bei uns in der Familie erlebt, dass ein Sohn zur Berufsschule ging oder zum Berufskolleg heißt das heute. Und der Lehrer sagte, was kannst du gut? Er zuckte nur die Achseln und dann sagte er, ja, hast du oft in der Schule gefehlt? Er zuckte wieder die Achseln und ja, und wenn du gefehlt hast, hast du dich entschuldigt und er zuckte nochmal die Achseln. Und ich dachte, oh nein, das Kind ist schon 16, habe ich dem gar nichts beigebracht. Und der Lehrer sagte auch, ja, was soll ich denn mit dir anfangen, wenn du gar nichts von dir preisgibst? Und dann war das für mich so der Aufhänger zu sagen, okay, Fähigkeit kann ich mit ihm trainieren. Ich habe dann jeden Tag mit ihm geübt, habe gesagt, ich bin jetzt der Mann, der eine Lehrstelle hat und du kommst zu mir und willst jetzt sagen, zum Beispiel, ich will Kfz-Mechatroniker werden. Warum willst du das werden? Und habe ihn wirklich, jeden Tag habe ich eine Stunde mit diesem Kind geübt. Und es war sehr schön zu sehen, wie er immer sicherer wurde, selber zu wissen, ja genau, deswegen mache ich das, weil ich mich immer für Autos interessiere, weil ich schon Mofas frisiert habe, weil ich weiß, wie die Elektrik an diesem Mofa funktioniert hat und beim Auto auch. Und dann war das für mich total schön zu erleben, wie er dann die seine Bewerbung schrieb und dann das erste Vorstellungsgespräch hatte. Und der, der die Lehrstelle hatte, sagte, ja, macht einen guten Eindruck, was du hier so sagst und komm noch mal Probearbeiten. Und eine Woche später hat er wirklich die Lehrstelle bekommen. Und da habe ich ein Stück weit begriffen, dass man muss nicht so bleiben, wie man ist. Man kann es trainieren. Und selbst wenn man da im Moment sagt, also das würde ich ganz genauso machen, ich kriege auch die Lippen nicht auseinander, dann aber den Teenagern Mut zu machen und zu sagen, du kannst es lernen. Du kannst lernen, dich auszudrücken, dass man dich versteht. Und zur Kommunikationsfähigkeit gehört auch Zuhören, weil ein Teenager sagte mal, die müssen sich hinterher dann auch so einteilen, was sie schon gut können, was nicht so gut. Und er sagte, ich gebe mir eine 1 in Kommunikationsfähigkeit. Und dann sagte sein Freund, nee, ich würde dir höchstens eine 4 geben. Da sagt er, was, das verstehe ich nicht, ich kann doch einen ganzen Saal unterhalten. Ja, ja, sagt er, aber du versuchst immer nur deine Geschichten zu platzieren. Du kannst aber nicht zuhören. Und zu guter Kommunikation gehört genauso gut, dass ich die Frage verstehe, dass ich zuhöre und nicht nur, dass ich die ganze Zeit rede. Also das wäre die erste. Die zweite ist Konfliktfähigkeit. Kann ich fair streiten? Wie gehe ich mit Konflikten um? Oder laufe ich immer weg und halte es nicht aus? Oder werde ich laut? Verletze ich Menschen? Kann ich zu dem stehen, was ich falsch gemacht habe? Die dritte Fähigkeit wäre die Anpassungsfähigkeit. Wie verhalte ich mich, wenn ungeplante Dinge passieren, eine Verabredung platzt oder ich vielleicht zusätzliche Arbeiten übernehmen muss? Wie geht es mir auf Klassenfahrten? Kann man bei den Teenagern dann auch nochmal fragen, wo sie sich ja auch wieder anpassen müssen. Aber da lege ich auch Wert darauf, dass nicht immer der eine nur sich anpasst an den anderen, sondern dass es auch eine gegenseitige Anpassung sein muss. Die vierte Fähigkeit wäre die Gemeinschaftsfähigkeit, dass ich mich mit anderen Menschen wohlfühle, dass ich gerne mit anderen zusammen bin, dass ich auch auf Fremde zugehen kann, die Nöte der anderen sehe, mich aber auch in Gemeinschaft ein- und unterordnen kann. Die Entscheidungsfähigkeit, auch wieder eine Fähigkeit, wo ich großen Wert bei den Teenagern drauf lege, dass ich sage, ihr seid jetzt in der Zeit, wo man Entscheidungen trifft. Und ich finde es total traurig, dass wenn ihr zum Beispiel die Klasse 10 abschließt oder Abitur macht, dass ihr noch keine Ahnung habt, was ihr werden wollt. Ihr habt so viel Ferien und ihr könntet doch immer mal Praktika machen. Also zum Beispiel du denkst, oh, Logopädin wäre was für mich was. Dann geh doch mal 2 Tage zu einer Logopädin oder mal eine Woche oder Kfz-Mechatroniker oder du denkst, Jurist wäre was. Guck dir das doch an, was die machen. Einer meiner Söhne hat dann überlegt, Wirtschaftspsychologe zu werden. Und dann haben wir auch geguckt, wo gibt's hier einen, haben den angerufen, haben gesagt, hätten Sie mal Zeit für eine Stunde mal mit unserem Sohn zu sprechen? Ja, hat er gemacht. Und hinterher war für unseren Sohn klar, also entweder soll ich Psychologie studieren oder Wirtschaft. Die Mischung war nicht so gut und dieser Mann macht eigentlich fast ausschließlich etwas, dass er Statistiken auswertet und er wollte was mit Menschen machen. Also ganz, ganz wichtig hinzugucken, auszuprobieren und hinterher dann zu sagen, okay, das ist es, da gehe ich weiter oder nicht. Und diese Entscheidungsfähigkeit, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und es gibt so viele Teenager, die einfach nur sagen, ach, ist mir egal oder entscheide du. Und ihnen Mut zu machen, einfach Entscheidungen zu treffen. Wie trifft man Entscheidungen? Selber erstmal zu überlegen, was will ich? Dann andere mit einbeziehen, dass sie mir helfen vielleicht, mich informieren. Dann auch in einer angemessenen Zeit es zu tun. Vielleicht zu sagen, okay, in den nächsten 3 Wochen muss jetzt die Entscheidung fallen. Und dann den Schritt zu gehen und auch natürlich dann die Konsequenz dafür zu übernehmen, für die Entscheidung, die ich getan habe. Die sechste Fähigkeit ist Verantwortungsgefühl, dass ich Verantwortung übernehme. Da frage ich manchmal auch, wer von euch ist den Klassensprecher, und mache Mut, auch da schon zum Beispiel Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, unsere Gesellschaft braucht viel, viel mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen und die sagen ja. Und dann mache ich Ihnen Mut, wenn euch jemand anderen was zutraut, dann nehmt es. Dann nehmt es in die Hand und sagt, ich traue es mir zwar nicht zu, aber der glaubt an mich, probier es aus. Und meistens, wenn jemand dir was zutraut, dann steht er auch daneben und dann ist er auch bereit, wenn jetzt was schief läuft, wirklich dir weiterzuhelfen. Also Verantwortungsgefühl, ganz, ganz wichtig natürlich auch, um später Beziehungen zu leben, dass ich Verantwortung für meine Frau oder für meinen Mann übernehme, für die Kinder. Wie soll das sonst funktionieren? Die siebte Fähigkeit ist die Fähigkeit zum Verzicht. Das ist ganz interessant. Ich frage immer wieder, habt ihr Erfahrung damit? Habt ihr Erfahrung mit Verzichten, mit Fasten? Es war gerade wieder die Fastenzeit. Wer von euch hat gefastet? Worauf fastet man? Habt ihr auch Erfahrung im Zusammenhang mit Fasten und Beten? Denn die Bibel fordert uns ja immer wieder auf, auch Fasten und Beten zu kombinieren und zu sagen, ja, einfach Gott zu zeigen, das ist mir ganz, ganz wichtig und ich bin auch bereit, da für eine gewisse Zeit auf was zu verzichten. Könntet ihr euch vorstellen, vielleicht auch mal eine Woche auf Smartphone, Handy, Computer zu verzichten? Da geht dann gleich ein Rauen los, das ist nicht möglich. Heute kann man nicht mehr leben ohne diese Medien. Dann ist man sofort out, oder Facebook mal eine Woche fasten. Da mache ich Mut, da mache ich auch Mut, den Teenager-Eltern das vorzuleben und auch vielleicht gemeinsam mit den Kindern das einzuüben. Wieder diese Fähigkeit, die ja gerade auch in der katholischen Kirche noch doch weiter verbreitet ist und, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist, die wir brauchen, wo wir heute alles sofort haben können. Ja, im Internet wird es bestellt, am nächsten Tag ist es da. Man hat das ja nicht mehr, dass man lange Zeit auf was wartet. Und die Jugendlichen sind da auch sehr ehrlich mit sich und sagen, das ist eine Fähigkeit, die lernen wir heute überhaupt nicht mehr. Also wir müssen eigentlich alles immer sofort haben. Ja, die achte ist dann noch guter Umgang mit Gefühlen, was mir ganz wichtig ist. Kennst du deine Gefühle? Kannst du sie beim Namen nennen? Hast du gelernt, mit Wut umzugehen? Kannst du auch mal weinen? Den Gradmesser der Gefühle wertzuschätzen, auch zu sagen, du darfst wütend sein. Und ich glaube, wir brauchen letztendlich viel mehr Menschen, die wütend sind. Also in der Bibel steht, wenn du wütend bist, dann sündige nicht. Also dann schmeiß keine Gegenstände an die Wand, dann verletze niemanden mit Worten und Taten. Aber ich glaube, Wut zeigt mir einfach, hier stimmt was nicht. Und wenn ich diese Wut nehme und sie als Kraft nehme, um etwas zu verändern in unserer Gesellschaft, um auf Missstände aufmerksam zu machen, dann ist diese Wut eine wunderbare Kraft, Dinge umzusetzen, die ich brauche. Aber wir denken halt oft an diese Wut, die alles kaputt macht, und deswegen sind wir sehr schnell dabei, Wut auch bei Kindern zu verbieten, ohne die Botschaft, die da drin ist, auch zu spüren. Warum ist denn mein Kind jetzt wütend? Oder ich habe auch festgestellt, dass wir Eltern oft auch Ursprung davon sind, dass die Kinder wütend sind. In der Bibel steht eine Stelle, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also wir können unsere Kinder reizen, und da bin ich ganz sensibel. Also das habe ich auch schon oft gemacht, dass ich einfach eine Geschichte von ihnen zum Beispiel erzählt habe und alle haben gelacht. Und sie sagt, ich habe dir gesagt, ich will, dass du nicht, dass du die Geschichte erzählst. Und ich habe es doch wieder gemacht, ja. Oder meine Tochter sagte mal, Mama, ich will nicht, dass du meinen Großeltern mein Zeugnis zeigst. Es war ein gutes Zeugnis. Und ich habe gesagt, warum denn nicht? Und so, ist doch so schade und so. Und dann sagte sie was Interessantes. Weißt du, dann bin ich verpflichtet, nächstes Jahr wieder ein genauso gutes Zeugnis zu haben. Und ich will diesen Druck nicht. Und deswegen möchte ich, dass du ihnen den Großeltern nicht zeigst. Wenn ich jetzt aber trotzdem es tue, dann reize ich sie zum Zorn. Und da muss ich mich auch nicht wundern, wenn sie vielleicht irgendwann mir nichts mehr anvertraut oder nichts mehr zeigt. Ja, und das Letzte ist Selbstbewusstsein. Kennt mein Kind seine Stärken, seine Schwächen? Hat es ein gesundes Selbstbewusstsein? Wie geht es um, wenn es beschimpft wird? Also Kinder können ja miteinander sehr grausig sein. Und ein Mädchen, die hat versucht, sich das Leben zu nehmen, weil ein junger Mann morgens zu ihr, also ein Klassenkamerad zu ihr, gesagt hat, weißt du bist eigentlich ein hübsches Mädchen, wenn du nicht so einen fetten Arsch hättest. Und das war für sie Grund, nach Hause zu gehen, sich Tabletten zu nehmen, sich das Leben zu nehmen. Sie hat es nicht geschafft. Aber sie sagt, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ein Mädchen mit keinem guten Selbstwertgefühl. Ne? Und ich kann nicht verhindern, dass meiner Tochter sowas geschieht. Aber ich kann sie stark machen und sagen, dann dreh dich auf dem Absatz um oder sag, guck doch in dein Gesicht oder was auch immer, diesen Pfeil nicht anzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir unsere Kinder ganz stark machen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns, Eltern, von den Lehrern, den Jugendleitern, von allen denen mit Kindern umgehen, dass wir die Kinder stark machen und sie dadurch dann auch davor schützen.
Das, was Sie jetzt gerade so beschrieben haben, in 10 Eigenschaften und Fähigkeiten, ja. Mhm. Das ist ja letztendlich nichts anderes als der ganze Unterbau zur, ja, zu der ganzen Sache, was Aufklärung eigentlich ist, weil es geht ja eben nicht nur darum, irgendwo Wissen zu vermitteln. Viele Eltern fragen ja auch, oder ich habe es auch schon erlebt, die Großeltern, die fragen dann, und ist euer Sohn denn jetzt schon aufgeklärt? Ja. Mhm. Also hat er schon stattgefunden? Und dann denke ich, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Nein, also Aufklärung ist eben nicht nur irgendwie, ihm jetzt da technisch was zu erklären, wie Sexualität funktioniert. Das habe ich jetzt auch so gedacht. Nein, das ist ja eigentlich, das ist dieses ganze Profil, Persönlichkeitsprofil, wo wir versuchen, das Kindern eigentlich zu vermitteln. Und ich habe jetzt gestaunt, wie Sie so erzählt haben, Mensch, Sie haben das mit einem Ihrer Kinder selber trainiert, richtig, als Sie gesehen haben, hoppla, na, der kann sich jetzt da ja gar nicht so richtig bewähren in dieser Situation wenn er eine Lehre antreten möchte, und dass sie das dann tatsächlich auch täglich mit ihm geübt haben. Also manchmal brauchen wir als Eltern vielleicht einfach auch den Mut, wirklich was konkret mit dem Kind zu machen, in Angriff zu nehmen. Ja. Also wie sagen, ich wiederhole jetzt einfach nochmal das, was Sie gesagt haben, diese Fähigkeiten vom Selbstwertgefühl, der gute Umgang mit Gefühlen, Kommunikationsfähigkeit, auch die Konfliktfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit, die Fähigkeit auch alleine glücklich zu sein. Bin ich in der Gemeinschaft fähig? Kann ich mich gut entscheiden? Kann ich Verantwortung übernehmen? Und kann ich auch auf etwas verzichten? Mhm. Da können wir wahrscheinlich alle zustimmen und sagen, ja Mensch, also wenn Sie das so in etwa von allem da etwas hätten, dann sind Sie vielleicht schon ganz gut gewappnet. Und dann stellt sich vielleicht auch die Frage ganz anders, wie soll ich denn jetzt eigentlich meine Kinder darauf vorbereiten, dass sie auch einmal glücklich in einer erfüllten Partnerschaft leben können, dass sie mal großartige, ich sage mal Liebende und Liebhaber werden, weil wir kümmern uns ja letztlich viel um unsere Kinder heute, vor allem, dass sie viele Begabungen trainieren, entfalten, dass sie Musik und Sport trainieren, dass sie erste Plätze sichern. Sie haben vollgestopfte Terminkalender, aber wo bleibt denn eigentlich die Herzensbildung? Mhm. Also wie bereiten wir sie letztendlich dann darauf vor? Läuft das mehr so unterschwellig ab und eben auch in der Vorbildfunktion von uns Eltern?
Ja, ich denke, das ist der Hauptfaktor, dass wir gute Vorbilder sind. Die Kinder, die gucken immer und machen es nach. Von daher ist das wirklich unsere Hauptleistung letztendlich, die wir bringen. Aber wir können halt auch viel im Gespräch machen. Oder zum Beispiel jetzt Konfliktfähigkeit, da war auch mal ein Thema, wo ein Kind von uns eine 5 gekriegt hat und wir dann überlegt haben, wie können wir jetzt mit dem Kind umgehen. Wir haben dann viel Mensch, aber wirklich nicht gespielt oder so. Das kann ja spielerisch passieren. Oder sind Streits nochmal durchgegangen. Wir haben auch immer abends, mein Mann und ich, jeweils getrennt, 2 Kinder zusammengenommen und wir haben dann so eine Art Andacht gemacht. Wir haben eine Stelle aus der Bibel gelesen und miteinander gebetet, den Tag nochmal gemeinsam abgeschlossen. Oder halt einfach, wenn mir was am Tag über aufgefallen ist, dann habe ich die Situation nochmal hochgeholt, habe nochmal gesagt, guck mal, lass uns doch nochmal hingucken, was ist da schiefgelaufen oder was war da? Müssen wir uns noch vergeben oder so? Und so lernen sie spielerisch letztendlich damit umzugehen. Und das war uns immer auch ganz wichtig. Und ich denke, die Bibel ist da hervorragend geeignet, uns Eltern auch immer wieder zu stärken. Und mir sagte mal jemand, wenn du jeden Tag ein Kapitel in den Sprüchen liest, den Sprüchen von Salomo, dann bist du am Ende des Monats nicht mehr der gleiche. Da hast du so viel Anregungen, wie wir in Beziehungen leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns schützen können, wie Gott uns auch schützen will, indem er uns seine Gebote gibt. Das ist einfach genial. Also mich macht das immer wieder neu. Ja, erstaunt mich das immer, wie aktuell die Bibel auch heutzutage noch ist.
Das heißt, Ihnen war es eben auch ganz wichtig, Familienrituale zu haben mit der Familie, wie Sie sagen, sei es nur in einem Abendgebet oder in einer gemeinsamen Andacht am Abend, einfach nochmal wirklich zusammenzukommen, den Tag rekapitulieren zu lassen, vielleicht auch eine Spurensuche Gottes zu machen, zu gucken, wo kann ich eigentlich dankbar sein, was ist mir eigentlich auch heute alles Gutes begegnet, wo ist was schlecht gelaufen, wo ist es einfach gut, wenn ich da noch um Vergebung bitte, dass ich in Frieden dann auch diesen Tag abschließen kann.
Ja, genau. Und als ich zum Beispiel dieses Buch mit unserem 17-jährigen Sohn Daniel geschrieben habe, Baustelle Erste Liebe für Teenager, das war ganz interessant. Da waren unsere Zwillinge, die waren gerade 13. Und dann habe ich gesagt, was haltet ihr denn davon, wenn wir dieses Buch jeden Abend zusammen lesen? Ja, waren sie ganz offen. Und das fängt halt zum Beispiel mit diesen Fähigkeiten an. Und dann haben wir jeden Abend eine Fähigkeit, sind wir zusammen durchgegangen, haben die miteinander besprochen. Und am Ende des Kapitels war es dann dieses Polarisationsprofil, wo man sich einteilen kann. Eins ist sehr gut, wie in der Schule, fünf ist schlecht. Und dann haben sie sich eingeteilt, dann haben sie sich gegenseitig als Zwillinge eingeteilt, dann habe ich sie eingeteilt, dann haben sie mich eingeteilt. Also wir hatten so viel Spaß damit. Und so sind wir, über ein Vierteljahr haben wir jeden Abend dieses Buch gelesen. Und dann kriegte der Jüngste das spitz, der war da gerade 12, und er sagte, ja Mama, bin ich da nicht noch ein bisschen zu jung für? Und habe ich gesagt, wenn du willst, können wir noch ein bisschen warten. Und dann kriegte er aber Sexualkundeunterricht in der Schule und hat gesagt, oh Mama, da möchte ich doch lieber, dass du mir das alles erklärst und dass wir das Buch auch zusammen lesen. Dann habe ich nochmal ein Vierteljahr mit dem anderen Kind das Buch gelesen. Also man muss ja nicht alles auch selber erfinden. Man kann ja auch Dinge, die gut sind, einfach nehmen und mal gucken, springt das Kind an oder springt es nicht an. Alle meine Kinder haben natürlich auch meine Seminare besucht, weil das nun mal das Thema bei uns zu Hause war. Aber manche Kinder wollen das halt auch nicht. Die wollen dann lieber selber sich damit beschäftigen. Das ist ja auch gut. Die lesen dann das Buch selber. Oder gibt auch natürlich total bockige Kinder, die sagen, ich will da gar nichts von wissen. Und das war ganz süß, dadurch, dass ich das Buch ja auch für die Erwachsenen geschrieben habe. Das heißt dann auch Baustelle, erste Liebe ist aber rot, das andere ist gelb und heißt dann mit Teenagern über Freundschaft, Liebe und Sexualität sprechen. Dann habe ich eine Mutter, die hat mal gesagt, ich habe mir jetzt das rote Buch gekauft und habe das auf den Wohnzimmertisch gelegt und dann sagte meine Tochter, was liest du denn da? Ja, sagt sie, ich bereite mich jetzt darauf vor, wie ich mit dir demnächst umgehen will. Was, wieso das denn und so? Sagt sie, schon am Abend hatte die das halbe Buch ausgelesen. Ne? Also sie hätte es vielleicht nicht als Teenagerbuch gelesen, aber jetzt musste sie wissen, was ihre Mutter dann irgendwann mal weiß und was sie dann mit ihr macht. Also manchmal muss man auch ein bisschen trickreich sein, gerade in dem Alter.
Ja, und ich denke gerade solche Bücher, die können ja wirklich auch dann ja das eigene Erleben auch anregen und wieder auch Verständnis schaffen für diese Zeit, die bei den Teenagern da einfach ansteht, dass man ja vielleicht sich selber wieder ein bisschen hineinversetzt. Wie war das denn bei mir damals? Wie ist das mit meinen Eltern gelaufen? Was war da vielleicht gar nicht so übel oder was war vielleicht auch wirklich, was hat total gefehlt und wie könnte ich es dann nun auch besser machen? Ja, was Teenager bewegt und Eltern wissen sollten, das ist das Thema hier heute bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Wir haben als Referentin Ute Horn zu Gast aus Krefeld. Sie ist Mutter von 7 Kindern, Buchautorin über viele verschiedene Themen, eben zum einen auch über dieses Buch, was uns heute beschäftigt, Baustelle Erste Liebe, in einer Ausgabe für Teenager, in einer anderen Ausgabe auch für die Eltern. Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, hat selber auch andere Bücher über Krisen geschrieben. Und über andere Erziehungsthemen, Partnerschaft und Freundschaft. Ja, Frau Horn, bevor ich jetzt auch die Hörer dann gleich zum Fragen einlade, wollen wir doch noch einmal auf diese ganz heißen Eisen kommen. Und die Fragen, die Teenager da auch immer stellen, ein Leben lieben auf Probe, wie es ja oft so heißt, das muss man doch machen heute. Geht das denn? Muss denn wirklich alles ausprobiert werden, eben auch Sexualität, zusammen sein oder auch zusammenziehen, bevor man dann auch sicher sein kann, dass man wirklich zusammenpasst, wie so die herrschende Meinung eben auch ist. Und naja, Jugendliche, die nun selber gerade erfahren und bei sich bemerken, dass sie jetzt auch Mann und Frau werden, mit allem, was dazugehört, die eben auch diese gerade aufkeimende Lust erspüren, die wollen natürlich auch wissen, wie sich das alles dann anfühlt. Wir wissen natürlich als Erwachsene auch, dass dieser sexuelle Trieb den ganzen Menschen beherrschen und ihn auch wirklich unfrei machen kann. Ja, und dazu leistet natürlich auch wieder diese übersexualisierte Medienwelt und Werbung, von der wir ständig gefüttert werden, auch Vorschub. Und das reizt auch immer wieder auf und an. Wie sollen denn Jugendliche in so einer Umwelt, in der es nun ja wenig gute Vorbilder eigentlich an geglückten Langzeitehen gibt, in der sogar auch Liebe zwischen Mann und Frau in Frage gestellt wird und in der eben auch zum frühen Ausprobieren aller anderen sexuellen Varianten aufgefordert wird und das auch von wirklich offizieller Seite. Wie sollen Sie da glauben, dass Liebe mehr als Verliebtsein ist, dass Liebe in einen geborgenen Rahmen gehört, am besten eben in eine stabile Partnerschaft und auch das Ausleben der Sexualität, ja, eigentlich dann glückt, wenn es eben in dieser Partnerschaft passiert und dass es sinnvoll sein kann, eben auch damit zu warten.
Ja, also das eine, was ich Ihnen noch mit auf den Weg gebe, ist so ein Dreieck der Liebe, was unten eine ganz breite Basis von selbstloser Liebe hat. Also das ist die Liebe, die durchträgt, wenn ich jetzt nichts vom anderen habe oder er mich verletzt. Kann ich vergeben, ist dann die große Frage. Oder kann ich es aushalten, wenn jemand für 3 Wochen jetzt nach England geht und ich aber eigentlich mit ihm zusammen sein will? Das ist diese selbstlose Liebe, darüber ist die freundschaftliche Liebe. Das ist ja das Beste, was wir uns gegenseitig schenken können, wenn Mann und Frau sagen, wir sind einander beste Freunde, wir können über alles miteinander reden. Und Freundschaft ist halt auch etwas, was sich erst entwickelt mit der Zeit. Ich sehe, kann der andere Geheimnisse für sich behalten? Steht er zu mir? Wie behandelt er mich? Behandelt er mich mit Wertschätzung? Können wir über Dinge reden? Darüber kommt das Verliebtsein. Was ich immer wieder frage, ist Verliebtsein wahre Liebe? Und die Jugendlichen dann also schon auch, jedenfalls die meisten wissen, nee, das ist höchstens nur eine Starterfunktion. Und wenn Verliebtsein weg ist, dann muss ich nicht gleich eine Beziehung lösen. Ich kann es aber auch wieder anfachen. Und da aber auch eine realistische Einstellung zu haben, zu Verliebtsein, die Phase, wo ich eigentlich auch ganz viele meiner Wünsche in den anderen hineinprojiziere. Ja, und die Spitze des Dreiecks ist die Sexualität. Und ich dann immer sage, die Freundschaft und die selbstlose Liebe kann ich mit ganz vielen Menschen auch praktizieren, auch nicht mit meinem Ehepartner oder Freund. Aber die sexuelle Liebe, die gehört dann nur meinem Ehepartner. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Liebe, die Gott uns schenkt. Und ich glaube, er wusste, dass Ehe nicht ganz so leicht zu leben ist und hat uns deswegen diese Liebe geschenkt, die wie so Uhu ist und uns aneinander kettet oder klebt, positiv gesagt, kettet ist falsch, die uns aneinander klebt. Und in der Bibel steht, die zwei werden ein Fleisch werden, das heißt, wir werden praktisch zu einer Einheit verschmolzen. Und wir sollten uns sehr genau überlegen, an wen wir uns so festbinden. Denn wenn wir immer wieder binden, lösen, dann verliert auch diese Sexualität diese Kraft, die sie eigentlich haben sollte, um uns aneinander zu halten. Und das ist was Mediziner und Ärzte auch beobachten, dass die junge Generation oft gar nicht mehr so bindungsfähig und frustrationsfähig ist, weil sie das in ihrer Jugend, in der Zeit, wo sie es eigentlich lernen sollte, nicht gelernt hat. Und das, was mir im Bereich jetzt auf Sexualität ganz wichtig ist, zu sagen, okay, uns wird vielleicht ein Stück weit vermittelt, Sexualität ist wie das Ausleben eines Hobbys. Ja, ein Hobby kann ich möglichst früh mit möglichst vielen Menschen machen, um ganz viele Erfahrungen zu haben und um immer besser zu werden. Und dass das im Bereich der Sexualität aber falsch ist. Dass das kein Hobby ist, sondern es ist eine einzigartige Liebe. Und ich gehe mit den Teenagern da durch, was gibt's für Pro-Argumente, was für Kontra-Argumente, also was spricht dafür, die Sexualität schon auszuleben, was spricht dagegen? Und sagt dann, okay, jetzt lasst es uns mal hinterfragen, immer in dem Blick, mein Ziel ist, dass ich eine glückliche Sexualität in einer stabilen Partnerschaft erleben möchte. Was kann ich da heute schon für tun, dass es gelingt? Was kann ich aber auch vielleicht tun, was es mir später schwer macht? Und die Jugendlichen sagen immer, ich muss Erfahrungen sammeln. Und dann sage ich, okay, lass uns mal davon ausgehen, du machst keine guten Erfahrungen. Also immer wieder sagen mir junge Leute, ich will es einfach nur mal ausprobieren. Eigentlich der Nächste, der durch die Tür kommt, mit dem würde ich es gerne mal machen. Ich möchte nur einmal Sex gehabt haben. Das heißt doch eigentlich, du wirst benutzt. Du bist gar nicht als Mensch wertgeachtet. Du wirst benutzt. Und spätestens, wenn du das feststellst, ich bin eigentlich nur benutzt worden, dann tut das weh. Und die Frage ist, was hinterlässt diese Verletzung in dir? Könnte es nicht sein, dass das eine schlechte Auswirkung hat, später auf deine Ehe? Oder eine andere Geschichte, die ich gehört habe, ein 17-jähriges Mädchen will auf jeden Fall warten bis zur Ehe, hat 8 Monate schon eine Beziehung, es sieht gut aus, der junge Mann ist sehr zuvorkommend, sehr nett und das junge Mädchen träumt schon von den Hochzeitsglocken und er sagt immer, also das Sahnehäubchen wäre, wenn du mit mir schläfst. Damit beweist du mir richtig, dass du mich liebst. Und sie sagt, du weißt doch, ich will warten bis zur Ehe und lass es uns doch aufheben. Und ja, aber er drängt und drängt und drängt und irgendwann gibt sie nach. Und es gibt ja diesen Satz, dass Frauen geben Sexualität für Liebe und Männer geben Liebe für Sexualität. Und das war in diesem Pärchen sehr schön zu sehen. Er hat sie dann erobert, er hat mit ihr geschlafen und am nächsten Tag hat er sich nicht mehr bei ihr gemeldet und die nächsten 4 Wochen auch nicht. Und dann kam ihre beste Freundin zu ihr und sagt, du, ich muss dir was ganz Trauriges mitteilen. Ich habe mit dem Freund deines Freundes gesprochen und der hat gesagt, die beiden, die haben nur eine Wette abgeschlossen. Wer als erstes mit einer Jungfrau schläft, der bekommt 50 Euro. Ganz tiefe Verletzung in dieser jungen Frau. Man kann sich vorstellen, dass die sich verschließen wird, ob sie sich öffnen wird, wie sie damit umgeht, wird ganz schwierig sein. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf meine spätere Sexualität. Jetzt sagen die Jugendlichen, naja, also das, wenn man verletzt wird, das kann man ja noch nachvollziehen, dass das schlechte Auswirkungen auf meine Ehe hat. Und dann sage ich, ja, aber ein junger Mann hat mir mal gesagt, er hatte zwischen 17 und 19 eine feste Beziehung, erste große Liebe und sie haben miteinander geschlafen, eine schöne Sexualität erlebt, aber sie sind dann in verschiedene Städte, haben verschiedene Ausbildungen gemacht und haben festgestellt, Fernbeziehung schaffen wir nicht, sie sind auseinandergegangen. Er hat dann noch eine andere Frau kennengelernt, bevor er geheiratet hat. Und er sagt, warum habe ich das gemacht? Ich kann die Sexualität jetzt in meiner Ehe nicht so entwickeln, als wenn ich noch nie mit jemandem geschlafen hätte. Und ich sag immer, boah, mit meiner ersten Freundin war das doch so leicht. Warum machst du das denn nicht so wie sie? Und sie sagt, ich bin aber nicht sie. Ich bin ein eigener Mensch. Ich habe eine eigene Sexualität. Und in jede Beziehung ist eine eigene Sexualität hineingelegt. Und das ist was, wo sie dann einen Aha-Effekt haben. Sagen, ach so, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Dass sozusagen wir sagen, pro Argument Erfahrungen, und ich entwickle das mit ihnen, dass sie irgendwann sagen, oh Mann, das könnte ja auch schiefgehen. Das könnten auch für die spätere Ehe, könnten das auch Ballaste sein, die ich nicht hätte, wenn ich es nicht schon so erlebt hätte. Und so versuche ich mit den Jugendlichen, ich sage nicht, du darfst nicht, du sollst nicht, du musst nicht, sondern ich versuche sie selber dahin zu führen, zu sagen, oh Mann, danke, dass sie mir das heute sagen. Ob ich es durchhalten kann, weiß ich nicht, aber ich habe es zumindest mal gehört. Und ich muss nicht später sagen, das hat mir niemand erklärt. Mhm. Und das ist so mein Ansatz von den Seminaren.
Die Jugendlichen also dahin zu bringen, dass sie selber auch Antworten finden, das hört sich ganz so auch nach Teens da an, wo eben tragfähige Teenager suchen nach tragfähigen Antworten in ihrer Reifezeit. So heißt das Programm ja auch, wo es um diese wertorientierte Sexualität geht.
Ja.
Ja, und wenn sie das so erzählen, dann denken wahrscheinlich auch viele, naja, Sexualität ist ja auch auf die, dass man will ja eigentlich den anderen glücklich machen. Und kann man das denn eigentlich auch schon so früh überhaupt, wenn man gerade eben auch erst heranreift, wahrnehmen, umsetzen, dass eine Sexualität auch, dass es einen dann selber vor allem auch tief erfüllt, wenn man den anderen eben auch glücklich machen möchte. Das ist ja eben auch eigentlich die entscheidende Komponente dabei, die ja dann doch leider oft unter den Tisch gekehrt wird.
Ja, und dann kommen wir wieder zurück letztendlich zu diesen Fähigkeiten. Also ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, im Spiegel gab es mal eine ganze Serie, wie war dein erstes Mal? Und da haben ganz viele Jugendliche erzählt. Und mir ist eine Geschichte sehr präsent hängen geblieben. Das war ein 17-jähriger Junge, der geschrieben hat, er hat das erste Mal mit einem Mädchen geschlafen. Und sie sind hinterher auseinandergegangen und er hatte keine Ahnung, ob ihr das was gefallen hat oder nicht. Dann haben sie sich ein paar Monate nicht gesehen, dann haben sie sich wieder getroffen, sie haben wieder miteinander geschlafen und das Mädchen ist schwanger geworden. Sie hat ihm das aber nicht gesagt und ist dann mit der Mutter zur Abtreibung gegangen. Und er wäre total traurig, dass sie nicht mit ihm geredet hat und er hätte das Kind sogar haben wollen. Also er wäre sogar gerne Vater geworden und war ganz traurig, dass das so gelaufen ist. Und ich dachte, ja, ich glaube einfach, für Beziehungen braucht man diese ganzen Fähigkeiten. Man muss eine reife Persönlichkeit schon ein Stück weit sein. Und diesem Mädchen fehlte offensichtlich Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, dass sie das einfach nur so gemacht hat, ohne eigentlich die Gaben und die Fähigkeiten schon zu haben, Beziehungen zu leben. Das hat mich also nochmal sehr nachdenklich gemacht, mich eigentlich noch mehr bestärkt, in die Schulen zu gehen, in die Gemeinden zu gehen, mit den Jugendlichen selber zu reden. Und Sie haben ja am Anfang angesprochen, ich bin ja jetzt schon eine reifere Persönlichkeit, ob die Teenies mir überhaupt zuhören. Aber ich glaube, die spüren, dass ich sie liebe und dass ich es nicht mache, um ihnen jetzt nochmal einen Deckel drauf zu geben und zu sagen, das musst du auch noch machen, sondern sie spüren, dass ich ihnen wünsche, dass sie glückliche Beziehungen leben und eine glückliche Sexualität erleben können. Und auch, dass ich einen Auftrag von Gott habe, das wieder in diese Welt hineinzubringen, dass man warten kann und dass man enthaltsam leben kann, das hören viele gar nicht mehr. Die wissen das nicht. Kommt im Sexualkundeunterricht auch nicht vor, dass man enthaltsam leben kann. Kommt nicht vor. Und ich glaube, wir brauchen wieder Menschen, die das wieder in unsere Gesellschaft hineinbringen. Man kann das und es hat einen Wert.
Ja, es hat einen Wert. Und es lohnt sich auch mit älteren Menschen, mit Eltern darüber zu sprechen, sie anzuhören. Ja, vielleicht auch, dass die Eltern über ihren eigenen Schwierigkeiten, dass sie offen sprechen zumindest, dass auch Sexualität nicht etwas ist, was ja eben kein Konsumgut, kein Konsumartikel, sondern dass es auch immer eine Zeit dafür braucht. Nicht nur diesen geborgenen Rahmen und die absolute Sicherheit, ich darf hier ganz ich sein und du darfst ganz du sein und eben diesen vertrauten Rahmen, der nichts nach außen bringt, Und das ist ja letztendlich die Ehe, die da den schützenden Rahmen gibt. Aber auch, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, dass es nicht so ist, wie es uns in Film und Fernsehen ständig vorgegaukelt wird, dass man das zu jeder Zeit und immer bereit ist. Das ist ja auch überhaupt nicht der Fall. Es braucht eben auch eine Vorbereitung, ein Gespräch davor oder eine sich öffnen, eine Bereitschaft. Man kann das nicht einfach machen, wenn man mit den Gedanken ganz woanders ist, wenn man beruflich sehr angespannt ist und in verschiedenen Situationen, die man in der Familie auch erlebt, dann auch mit Kindern, gibt es auch irgendwie immer wieder Phasen, wo es eben auch gar nicht geht, weil man stillt oder in der Schwangerschaft oder weil einfach man sich auch nicht so fühlt. Und wie Sie sagen, wenn man da die Bereitschaft, auch Verzicht zu üben, nicht auch als etwas Positives eingeübt hat, dann wird das wahrscheinlich sehr schwer. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema, was Teenager bewegt und Eltern wissen sollten. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema, was Teenager bewegt und Eltern wissen sollten. Mein Name ist Anjuta Enger. Zu Gast ist Ute Horn, Mutter von 7 Kindern, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, vor allem aber auch Buchautorin. Mit ihrem Sohn Daniel hat sie zusammen ein Buch geschrieben, Baustelle, erste Liebe. Und da geht es eben auch darum, dass Liebe sich nicht einfach wahllos hingibt, dass Liebe eben auswählt. Und wir fragen, wie können Eltern ihren Kindern denn vermitteln, dass sie es wert sind, auf den einen Partner zu warten, mit dem sie ein Leben verbringen möchten, eine Familie gründen wollen, gemeinsame Einstellungen und religiöse Ausrichtungen teilen. Wie können Eltern vermitteln und vorleben, dass Mann und Frau sein eben auch ganz wesentlich zur Persönlichkeit dazugehört und wertvoll ist, dass Sexualität viel tiefer und erfüllender ist, als ein kühles Bier runterzuzischen, sich abzureagieren und dass auch, wie Ute Horn sagt, jeder sexuelle Kontakt lebenslängliche Spuren hinterlassen und verletzen kann, dass eben Sexualität eine so starke Kraft ist, die eigentlich auch erst durch Verzicht und Rücksichtnahme auf das Du hin ausgerichtet wird, die eben einen verlässlichen und einen geborgenen Rahmen braucht. Und ich darf jetzt als erste Hörerin begrüßen Manuela Habsburg aus München. Grüß Gott.
Ja, herzlich grüß Gott. Ich hoffe, der Akku reicht. Ich rufe vom Auto aus an und habe gerade die Sendung nur am Schluss noch gehört. Und komischerweise, darf ich ein bisschen ausholen, ist heute früh in der Messe so dieser Impuls wieder gewesen, irgendwie setzt dich wieder ein, was Abtreibung angeht, gegen die Abtreibung. Ich war früher vor der Klinik, stand in München mit Wolfgang Hering und den gotteskostbaren Kindern, um die Leute im letzten Moment abzuhalten. Und dann vor meiner Ehe noch einmal haben wir den Versuch gemacht, dass wir in Schulen gegangen sind, dass wir mit den Kindern geredet haben. Aber jetzt kommt dieser Impuls ganz stark nochmal zu fragen, denn es ist wirklich eigentlich noch eine Spur vorher, dass man den Leuten hilft, wenn man die Kinder wirklich schon vorbereitet in richtiger Weise. Also ist da irgendeine Schulung, die Sie, Frau Dr. Horn, selber auch machen, dass Sie die Eltern einführen würden, dass die selbst auch in die Schulen gehen können oder an den Schulen wirken können, im Elternbeirat und so weiter? Das würde mich interessieren.
Also ich bin jetzt seit 20 Jahren mit dem Thema unterwegs und seit 18 Jahren bin ich in Schulen und Gemeinden und ich habe immer wieder Ausschau danach gehalten nach anderen Frauen, die mit mir kommen oder die das übernehmen von mir, aber ich muss sagen, sie tun sich schwer. Viele Frauen tun sich schwer. Sie trauen es sich nicht zu, über dieses Thema zu reden und ich habe auch mit unserem Pastor mal gesprochen, ich sage, kennst du nicht jemanden? Und da sagt er, naja, also es müssen Menschen sein, die schon ein starkes Selbstbewusstsein haben und gegen diesen Strom der Zeit anstehen können, die davon absolut überzeugt sind und wahrscheinlich schon auch ein Stück weit einen Auftrag von Gott empfinden, das zu machen, weil man wird ja schon auch angefeindet oder für altmodisch erklärt und man muss einfach genau wissen, nein, das ist das, was ich hier in diese Welt hineinbringen möchte. So wie Sie sagen, gegen Abtreibung ist ganz, ganz wichtig und das streife ich im Prinzip auch immer wieder, dass ich diesen kleinen Embryo mitnehme, den man einmal in die Hand genommen hat und begreifen kann, dass es ein Mensch ist. Ja. Ich suche immer wieder nach Menschen und auch frage immer, wer könnte sich vorstellen, mitzukommen. Manchmal nehme ich einen jungen Menschen mit, der gerade bei uns ein FSJ macht und habe schon den Eindruck, dass da der eine oder andere dabei sein könnte. Aber wenn es ist nicht so leicht, die Leute zu finden.
Das, ja, mich da einklingen darf. Danke, Frau Horn. Wenn das natürlich geografisch jetzt nicht geht, aber wenn Sie das gerade so fragen, dann darf ich vielleicht einfach an dieser Stelle noch anmerken, dass es das Teamstar-Programm gibt, was an 3 Wochenenden auch sehr detailliert Wissen vermittelt und so wie Frau Horn das auch gesagt hat, einen sehr wertschätzenden Umgang mit den Jugendlichen dann auch vermittelt. Ein Programm, was dann in den Schulen angeboten werden kann, wo man dann über einen längeren Zeitraum eben Jugendliche begleitet auf Grundlage da auch der christlichen Grundwerte und es heißt eben Teenstar, weil es darum geht, wie Teenager suchen nach tragfähigen Antworten in ihrer Reifezeit und es gibt jetzt auch das Teenstar Kids Programm. 2 Sendungen hatten wir vor kurzem zu diesem Thema auch, wo das vorgestellt wurde. Und das kann ich nur sehr empfehlen. Also man zieht auch selber einen großen Gewinn daraus und wenn man sich da berufen fühlt, etwas für Kinder, Jugendliche zu tun, in Schulen zu gehen, dann ist das ein ganz ausgefeiltes, ein sehr wertschätzendes Programm, wo man dann alle Unterlagen mit an die Hand kriegt und das auch sehr, sehr schön ausarbeiten kann und wo es immer darum geht, dass auch Teenager selber auf Antworten kommen.
Danke für den Hinweis nochmal. Genau, also die Leiterin von Österreich, die hat zum Beispiel gesagt, bei Ihnen in der Ausbildung sind diese Bücher, die ich geschrieben habe, Pflicht. Also von daher vernetzt sich das wieder miteinander.
Wunderbar, ja. Ich hoffe, die Frau Habsburg hat es noch gehört, aber sie ist jetzt, glaube ich, ja. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Anfrage und wünsche Ihnen da alles Gute bei der Weitersuche. Vielleicht können Sie es nachher noch einmal nachhören. Ja, soweit einmal dazu. Frau Horn, wie ist das denn? Viele Eltern, die sagen wahrscheinlich, ich habe zwar also die Vorstellung davon und ich möchte meinen Kindern auch den Wert vermitteln, dass sie Sexualität auch eben sehr hoch schätzen und dass das auch in den Rahmen einer stabilen Partnerschaft gehört. Aber wie mache ich das denn nun? Soll ich jetzt meinen Kindern sagen, wenn sie denn einen Freund haben, aber wenn ihr bei uns übernachten wollt, dann geht das so nicht in einem Zimmer?
Ja, also bei uns ist ganz klar die Regel. Also ich bin schon so groß geworden. Meine Eltern haben schon gesagt, also wenn du einen Freund hast, darf der gerne bei uns übernachten, wenn es nicht anders geht. Aber wir haben ein Gästezimmer und Nachtwanderung gibt's nicht. Also es war ganz klar ausgesprochen, was meine Eltern wollten. Und so haben wir das mit unseren Kindern auch gemacht. Wir haben auch gesagt, also ihr wisst, wir haben Gastfreundschaft als Gabe, wir haben gerne Gäste, ihr könnt jederzeit jemanden mitnehmen. Aber unser Haus gehört Gott und wir wollen ihm dienen und wir empfinden, dass in der Bibel steht, die Sexualität gehört in die Ehe und deswegen erziehen wir euch so, dass ihr mit dem Ausleben der Sexualität wartet und wenn ihr euren Freund, eure Freundin hier zu Besuch haben wollt, gerne, aber in getrennten Zimmern, Nachtwanderung gibt es nicht, ab 10 sozusagen seid ihr in getrennten Zimmern.
Und wie sind Sie damit umgegangen, wenn die dann gesagt haben, naja, dann halt nicht bei uns, dann halt beim Freund? Und bei der Freundin? Also ich nehme an, Sie haben das wahrscheinlich nicht alles so kampflos hingenommen, sondern werden wahrscheinlich auch in die Diskussion dann gegangen sein.
Ja, sie sind in die Diskussion gegangen, aber es ist ganz interessant, dass also einer sagte mal zu uns, ja Mama, ich weiß das doch, was du willst und ich würde das aus Achtung vor deiner Erziehung nicht machen. Das fand ich also total faszinierend. Das hätte ich ihm nie zugetraut, dass er sowas gesagt hat. Also ich glaube, wir Eltern haben eigentlich eine größere Autorität, als wir denken. Und es ist wichtig aber, dass wir auch sagen, was wir wollen und dass wir auch erklären, warum, wieso, weshalb. Und immer wieder in die Diskussion, immer wieder in die Auseinandersetzung gehen. Also wir haben das auch mit unseren Erwachsenen jetzt noch, dass sie sagen, ja, warum soll man denn heiraten? Warum soll man denn immer wieder? Und ich denke, boah, ihr habt seitdem ihr 12 seid eigentlich schon gehört. Wieso kommen denn immer wieder neu diese Diskussionen? Aber es ist so, die machen neue Reifeschritte durch und sie erleben ja überhaupt, wenn du als Kind doch erwachsen wirst, ist es doch so, dass was Eltern dir gestern noch verboten haben, wird morgen erlaubt. Also sie erleben doch immer wieder, dass Grenzen nicht starr sind, sondern dass sie altersabhängig verändert werden. Und deswegen, glaube ich, kommt es auch so, dass sie immer wieder, wenn sie einen neuen Reifegrad haben, fragen, ja und jetzt, gilt das jetzt immer noch oder so? Na, also von daher, also wir haben das bei uns zu Hause hier durchgezogen. Und gut, ich würde nie die Hand ins Feuer legen, dass es nie passiert ist oder nicht passiert. Das ganz klar. Aber sie wussten, bei uns im Haus ist es so. Und ich muss sagen, bei meinen Eltern war das auch so. Es war so klar, dass wir das nicht gemacht haben bei uns.
Ja, eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Ich darf Gabriele Lemmen-Feldges aus München begrüßen. Hallo.
Guten Guten Morgen, Anjuta. Guten Morgen, Frau Horn. Ich wollte auch nur kurz eben was dazu beitragen. Und zwar, interessanterweise war am Samstag im Merkur, also der mutige Merkur hatte tatsächlich eine kleine Geschichte veröffentlicht, dass nämlich es eine neue Studie in dem Bereich gibt. Und jeder 10. Jugendliche, sowohl Mädchen als auch Junge, seien daran interessiert, zu heiraten, ohne vorher Sex zu haben. Also das fand ich eben, weil es zum Thema passt. Ich weiß nicht, ob Sie die Studie kennen, aber nee, das fand ich eben interessant. Nee, genau, nur vielleicht nochmal eben, wie gesagt, hier an der Stelle angemerkt, weil es scheint ja doch ein Bedürfnis da zu sein. Ja, und viele trauen sich ja halt eben nicht, weil eben der Druck von der Gesellschaft so groß ist.
Ja, danke für diesen Hinweis noch. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Ja, und das wird auch bestätigt von Lehrern, die anonyme Befragung durchführen nach meinem Seminar. Und ein Lehrer, und jetzt gerade der Lehrer, hat mir auch wieder geschrieben, danke, dass Sie der breiten, schweigenden Mehrheit den Rücken stärken. Also es ist wohl ein Wunsch in den jungen Menschen da, aber weil sie keine Vorbilder mehr haben und niemand mehr sagt, das geht und das kann man, haben sie keine Rückendeckung. Und ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall tun sollten, ihnen diese Rückendeckung geben und sagen, du kannst das schaffen und es ist möglich. Und ich meine, es ist ja schön, dass die Frau Lemmenfelske das jetzt nochmal so betont hat, dass es auch ein Wunsch in Jugendlichen ist. Und mir sagte auch mal ein Mädchen, also ich habe das noch nie gehört, dass man warten kann. Glauben Sie wirklich, dass man das kann und dass man das will? Glauben Sie, es gibt irgendeinen Jungen in Deutschland, der das will, hat sie mich mit großen Augen angeguckt. Ja, ich sage, ich kenne einige. Sagt, das ist ja unglaublich. Das habe ich noch nie gehört. Und die war jetzt 15, ne? Auf einem Berufskolleg.
Ja, das ist eben auch die Frage, in welchen Kreisen man sich bewegt. Und wenn man sich in der Allgemeinheit bewegt, dann erfährt man das vielleicht nicht so. Aber vielleicht kann man sich auch andere Kreise suchen, in geistlichen Gemeinschaften zum Beispiel, wo man dann vielleicht auch den Traummann oder die Traumfrau findet. Aber Frau Horn, gibt es denn den Traummann, die Traumfrau überhaupt? Und was ist denn nun, wenn er oder sie mir dann erst später begegnet, wenn ich schon in einer Ehe lebe?
Ja, also ich denke, den Traumpartner, den gibt es nicht. Es wird jeder Partner hat Stärken und Schwächen, aber es gibt natürlich Menschen, die besser zu mir passen und welche, die schlechter zu mir passen. Und bei den Jugendlichen sage ich immer, überlegt euch mal, welche Eigenschaften sind wichtig, damit Beziehung gelingt. Und unter den Top 4 sind immer Treue und Ehrlichkeit. Das finde ich auch total genial. Und ich sage dann immer, ohne Treue ist Partnerschaft auf Dauer nicht möglich. Und wenn ihr merkt, in eurer Beziehung ist der andere nicht treu, das fängt ja schon an, er verspricht euch Dinge, hält sie nicht. Er leiht sich was aus, er gibt es nicht zurück. Dann bei der Verabredung kommt er nicht. Oder natürlich das Extrem dann, er hat dann noch eine zweite Freundin oder der andere hat einen zweiten Freund. Dann trenn dich lieber, weil ein Mensch wird nicht durch Heirat treu. Das ist meine Erfahrung über die vielen Jahre der Ehetherapie. Und entweder kann er mit dir nicht treu sein, an eine andere Person, mit der könnte er treu sein, oder er hat grundsätzlich ein Problem mit Treue. Manchmal ist das ja schon über Generationen, ne? Der Vater war auch schon nicht treu oder der Großvater. Und er ist jetzt der Nächste, der es auch nicht schafft. Also Treue als ganz wichtige Basis und Ehrlichkeit. Ich beobachte ganz viele Paare, die schon mehrere Jahre zusammen sind und der eine weiß ganz genau, heiraten werde ich nicht. Ist jetzt ganz nett mit dieser Person, aber heiraten werde ich die nicht. Und das finde ich unehrlich. Ich habe meine Kinder immer erzogen, ich sage, wenn ihr in eine Beziehung geht, dann guckt immer, ist das eine Frau, die du heiraten kannst oder ein Mann? Und wenn du feststellst, nach einem oder zwei Jahren, er ist es nicht, ich werde ihn nicht heiraten oder sie, dann trenn dich von ihm, damit der andere noch die Möglichkeit, in einer guten Zeit jemanden zu finden, mit dem er Familie bauen kann. Weil spätestens bei uns Frauen, wenn wir dann Anfang 30 sind und dann auf einmal hören wir, ja, heiraten will ich aber gar nicht, dann auf einmal sind die Alarmglocken da. Denn wie soll ich jetzt noch jemanden kennenlernen, der mich heiratet und dann auch noch Kinder kriegen? Dann bin ich oft schon Ende 30. Und das ist ein Drama in der heutigen Zeit, dass der Durchschnittsmann heiratet mit 32, die Durchschnittsfrau mit 29. Durchschnitts. Ist ja viel zu spät, auch um Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Also optimale Zeit jetzt aus medizinischer Sicht für Kinder kriegen ist zwischen 20 und 30. Zwischen 30 und 35 geht es auch noch und dann wird es rapide schwieriger, besonders für die Frauen. Die Fruchtbarkeit nimmt einfach massiv ab und ab 40, ne, ist es ganz schwer, noch ein Kind zu bekommen. Und da lege ich auch ganz, ganz viel Wert drauf, auf Treue und Ehrlichkeit. Und wenn man sich dann so eine Wunschliste macht, zum Beispiel bei meinem Mann war noch ganz klar kinderlieb. Also er hat gesagt, ich sehe, du bist begeisterte Medizinstudentin. Könntest du dir vorstellen, auch Kinder zu bekommen, für die Kinder sogar vielleicht zu Hause zu bleiben eine Zeit lang? Oder willst du nur Karriere machen? Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will keine Kinder, dann hätte er gesagt, dann fange ich gar keine Beziehung zu dir an. Da muss zu viel Traum sterben, dass ich jetzt nur Ehe lebe und keine Familie habe. Ich möchte gerne Kinder. Ist was anderes, wenn du keine kriegst, aber wenn du keine willst, darum geht's jetzt, ne? Nicht, dass dann andere verletzt sind. Und von daher denke ich, kann man sich annähern an einen Traumpartner, dass man sagt, okay, also wir können Familie gründen, er will mich heiraten, von Hobbys her passt das zusammen. Und trotzdem wird es das eine oder andere geben, was nicht gut ist. Das, was ich bei den Teenagern immer noch mal sage, ist, man muss sich sehr genau überlegen, wie das mit der Religion ist. Also wir haben ja auch eine Frage gehabt, ist es wichtig, da hinzugucken, welche Religion der andere hat. Und ich mal dann gerne eine Torte auf und sage, die Torte hat verschiedene Stücke, also Ehe, Kinder, Hobbys und so weiter. Und ein Stück ist dann auch Religion. Will ich als Christ leben oder nicht? Will ich sonntags in den Gottesdienst gehen oder nicht? Und dann sagen andere, ja, wieso, ja, der will mich heiraten, der will Kinder mit mir und Religion, okay, also der ist jetzt lebt nicht als Christ, der will dann sonntags morgens joggen, ist doch kein Problem, dann gehe ich halt in den Gottesdienst oder die Messe und mit den Kindern. Aber das ist eine Fehleinschätzung, weil ob ich als Christ lebe oder nicht, ist nicht ein Stück von der Torte, sondern das ist eher die Hefe im Kuchen. Oder der Sauerteig, also das durchzieht den ganzen Kuchen. Ob ich als Christ lebe und die Gebote Gottes halte, wie ich meine Ehe führe, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich die Steuererklärung mache, alles das hat Einfluss darauf, ob ich an einen Gott glaube, der Bibel oder nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, das ist wie wirklich ziehen am falschen Joch, wenn man in dem Bereich nicht die gemeinsame Basis hat. Also da muss man schon hingucken und auch ein Stück ehrlich sein, sagen, das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Basis, ob ich wie meine Weltanschauung ist, wie mein Glaube ist. Und es gibt so viele unglückliche Beziehungen, weil der eine glaubt, der andere nicht. Ich meine, wenn es passiert, dass man schon verheiratet ist und der eine sich dann sehr stark dem Glauben zuwendet und der andere nicht, dann muss man damit umgehen. Aber wenn man es vorher schon weiß, mache ich da ein Ausrufezeichen und sage, guck es dir genau hin. Es gibt zu viele unglückliche Menschen und die Bibel warnt uns eigentlich auch davor, zieh nicht am ungleichen Joch mit den Ungläubigen.
Ja, so ist es vielleicht auch wie mit der Sexualität, die durchzieht auch den ganzen Menschen.
Genau.
Frage zum Abschluss, warum ist eigentlich eben der Kopf das größte Sexualorgan und der Mensch nicht dem sexuellen Trieb so ausgeliefert?
Ja, weil wir sind die einzige Spezies, die Entscheidungen treffen kann und die sagen kann, ich will oder ich will nicht, die diese Fähigkeit zum Verzicht haben oder zumindest entwickeln können. Und Treue ist eine Entscheidung und genau wie Sexualität auch. Ich muss nicht, also ich sag jetzt mal ein Leben lang ohne Sexualität leben. Ich kann nicht ein Leben lang leben ohne Essen und Trinken. Aber die Sexualität ist zwar auch ein Trieb, ein Bedürfnis, was ich habe, aber im Gegensatz zu Hunger und Durst muss ich es nicht befriedigen. Ich kann enthaltsam leben und das entscheidet halt der Kopf.
Und Sie plädieren ja auch dafür, dass eben Teenager auch wirklich durch dieses Persönlichkeitsprofil auch wirklich sich damit befassen, mit dem ganzen Thema, das wir jetzt hier heute besprochen haben und auch wirklich vorher schon Entscheidungen treffen können. In der Situation, in der sie dann vielleicht mal ganz unverhofft stehen, fällt es dann natürlich noch viel schwerer. Frau Horn, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben, dass Sie diese Sendung bereichert haben mit Ihrem großartigen Erfahrungsschatz durch ein Familienleben mit 7 Kindern, durch eine reiche Tätigkeit auch als Referentin, als Buchautorin zum Thema, was bewegt und was Teenager bewegt und Eltern wissen sollten. Ihnen herzlichen Dank und alles Gute für Ihr weiteres Wirken wünsche ich Ihnen.
Dankeschön, Frau Engert.
Ja, auf Wiederhören an Sie an dieser Stelle. Und dann noch ein paar Hinweise, wenn Sie Interesse haben an dem Buch Baustelle Erste Liebe für Teens oder auch die rote Variante im Cover für Eltern, dann können Sie sich auch noch einmal direkt an unsere Homepage wenden unter www.hore.org. Unter dem Tagesprogramm finden Sie dann nochmal die Titel. Sie können auch gerne weitere Informationen über den Hörerservice bekommen, über Radio Horeb unter 08328 921 110. Und wenn Sie möchten,
nicht alles von dieser Sendung mitbekommen haben, dann können Sie gehen einfach auf unser Podcast-Angebot unter dem entsprechenden Themenschwerpunkt. Finden Sie dann auch diese Sendung demnächst und Sie können sie sich runterladen und anhören. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Vielen Dank an dieser Stelle und Ihnen alles Gute. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.